Breitbandbesprechung.
Das Thema EU polarisiert. Wir sehen das jetzt bei den Debatten um den Brexit, der nun vielleicht auch noch verschoben wird. Es ist alles sehr laut in der Diskussion, aber die Befürworter und Gegner eines Austritts sitzen trotz der Unversöhnlichkeit, scheinen sich so nach Medienberichtung Vorhersagen offenbar die Waage zu halten. Also fest steht eigentlich nur, sie liegen mit ihren Meinungen über einen Austritt Großbritanniens weit auseinander.
Genau, und genauso sieht es auch aus, wenn es darum geht, in welche Richtung sich die EU entwickeln soll. Auch hier bilden sich nämlich zunehmend zwei Lager aus. Die einen wollen ein stärkeres Zusammenwachsen der EU, eine stärkere Integration. Angefangen bei Frankreichs Präsident Macron mit seiner Rede an der Pariser Sorbonne im September 2017. Da hat er ja eine Liste von konkreten Reformvorschlägen aufgestellt.
Es gibt aber auch tatsächlich von unten, ne, also Initiativen für Europa, die Bewegung Pulse of Europe zum Beispiel oder die Balkonaktion im November 2018, wo Künstler eine Europäische Republik ausgerufen haben, also das Endgame der EU. Andererseits versuchen ebenfalls im Namen der EU viele Populisten mit nationalistischen Positionen eine weitere europäische Integration zu verhindern. Sie agitieren im Prinzip dafür, trotz EU möglichst viele Belange in den Nationen zu lassen, eine nationale Sicht also auf eine internationale Idee.
Kritiker sagen, dass der Grund dafür, dass es Populisten so leicht fällt, gegen Europa zu argumentieren, darin liegt, dass wir eine Dysfunktionalität der europäischen Öffentlichkeit haben. Das heißt, jedes Land kommuniziert in seiner Blase und hinzu kommt, dass die Strukturen in sozialen Netzwerken Populisten in die Hände spielen. Also wir wissen das ja, Clickbaits sind reißerische Thesen und die werden halt immer schneller verbreitet.
Und es gibt eine Idee, die taucht immer wieder auf, wird noch nie so richtig laut, aber ist trotzdem da, eine europäische Medienplattform. Die Idee ist teils öffentlich-rechtlich finanziert, könnte man es machen, vielleicht als Kooperation zwischen öffentlich-rechtlich und privaten. Im Mai ist der Europawahl, damit bekommt die Idee einer einheitlichen digitalen europäischen Medienplattform dann vielleicht nochmal eine neue Aktualität.
Genau, und auch der Politikberater Johannes Hilje findet, wir brauchen eine solche Plattform. Er hat ein Buch geschrieben, das ist jetzt erschienen, heißt Plattform Europa. Und darin hat er beschrieben, wie so eine Plattform aussehen könnte. Ich habe mit ihm gesprochen und ich habe ihn zuerst gefragt, warum diese verschiedenen Öffentlichkeiten, die wir jetzt haben, nicht ausreichen.
Eines der großen Probleme oder Defizite der europäischen Demokratie ist die Abwesenheit einer europäischen Öffentlichkeit. Also eine Demokratie braucht eigentlich nach Habermas einen öffentlichen Raum, in dem Kritik geübt werden kann, in dem aber auch Willensbildung stattfindet und auch Politik legitimiert wird. Ebenbürtig zu den EU-Institutionen haben wir eben keine Öffentlichkeit auf europäischer Ebene. Mein Vorschlag ist, eine europäische Öffentlichkeit zu schaffen über eine öffentlich-rechtlich finanzierte digitale Plattform, ein soziales Netzwerk für Europa, wo dann eben europaweite Debatten zu europäischen Themen stattfinden können, aber es auch sowas wie europäische Unterhaltungs- und Kulturangebote gibt. Also tatsächlich auch etwas, was vielleicht die breiten Massen attraktiv finden, abseits von politischen Diskursen.
Öffentlich-rechtliche Plattform, wer soll die finanzieren?
Mein Vorschlag ist, dass das Ganze erstmal im Rahmen der Europäischen Rundfunkunion angegangen wird. Ich glaube, dass das der geeignete Ausgangspunkt ist. Da sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Europas schon zusammengeschlossen und die können sich im Grunde für solche Projekte dann auch koordinieren. Ich glaube, dass eine Finanzierung unter anderem über die schon angedachte EU-Digitalsteuer passieren kann. Über so eine Digitalsteuer wird berechnet, dass man bis zu 4 Milliarden pro Jahr einnehmen könnte. Und damit könnte man so eine Plattform sicher schon ganz gut finanziell auch ausstatten.
Nun gibt es ja schon internationale Ebenen, also so im bilateralen Bereich oder Dreisat, das sind dann 3 Länder, Arte sind 2 Länder. Das reicht ja offenbar nicht aus. Wie kann man sowas denn weiterentwickeln konkret?
Ja, man muss sagen, dass diese Vorschläge und Projekte, die es bisher gab, eine europäische Öffentlichkeit über ein europäisches Medium zu schaffen, gescheitert sind. Euronews ist in der Nische gelandet. Das schauen nur 5 Millionen Europäer täglich. Die haben eigentlich das größte Publikum außerhalb von Europa. Also ist eigentlich ein europäischer Auslandssender geworden. Arte hat einen Marktanteil in Deutschland von 1%, in Frankreich von 2%. Also das sind wirklich europäische Medien leider nur in der Nische. Ein Fehler bei diesen Projekten bisher war, dass sie sehr stark top-down aufgegleist wurden. Das heißt, bei Euronews zum Beispiel, man hat damals in den 90ern gedacht, es wäre toll, so etwas wie ein europäisches CNN zu haben. Da gäbe es sicher einen Bedarf danach, aber das war nicht so. Die Nachfrage war nicht da. Und ich glaube, man müsste bei so einer Plattform so anfangen, dass man erstmal die Nutzer befragt, die potenziellen Nutzer, also das Ganze bottom-up organisiert, nicht wie die EU organisiert ist, top-down, und erstmal bei den Europäerinnen und Europäern nachhorcht, was würden sie sich eigentlich für einen Mehrwert von einer solchen europäischen europäischen Plattform wünschen und dahingehend dann auch die möglichen Funktionen und Inhalte organisieren.
Wer sind die Player, die das vorantreiben können? Weil wenn ich im Moment die Debatte sehe über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da geht es halt um Einfrieren von Gebühren, da geht es um irgendwelche strukturellen Debatten. Wer kann denn der Player sein, der so ein Projekt nach vorne pusht?
Ich glaube, dass die heutige Debatte über die Öffentlich-Rechtlichen sehr stark verzerrt ist. Eigentlich haben wir eine sehr starke öffentliche Unterstützung immer noch des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in ganz Europa. Das zeigen Umfragen des Eurobarometers. Wir lassen uns aber in dieser Debatte sehr stark von rechtspopulistischen und nationalistischen Akteuren in die Ecke drängen. Die meinen, dass der Öffentlich-Rechtliche sowas wie ein Staatsfunk sei, Propaganda sei, der müsse weg, das sind Zwangsgebühren. Aber eigentlich denken die Europäerinnen und Europäer gar nicht so über ihren Öffentlich-Rechtlichen. Die finden, dass es eine seriöse und wichtige Informationsquelle ist. Deswegen glaube ich, könnten wir viel mutiger eigentlich und viel mehr nach vorne über öffentlich-rechtliche Medien debattieren. Und ich würde mir als Akteure natürlich jetzt erstmal auch die Parteien wünschen im Europawahlkampf, dass die so ein Thema europäische Öffentlichkeit mit aufgreifen. Leider ist Medienpolitik sehr stark national organisiert. Also wir haben kaum medienpolitische Kompetenz momentan bei den europäischen Institutionen. Aber die EU-Kommission fördert durchaus Medien in Europa. Nämlich sehr viel Geld geht von der EU-Kommission an Euronews. Mit dem Ergebnis, dass Euronews es nicht schafft, eine europäische Öffentlichkeit herzustellen. Und ich würde mir vorstellen, dass die Europäische Kommission so einen Vorschlag einer digitalen europäischen Plattform auch aufnimmt, aber gerne flankiert von den Parteien jetzt im Europawahlkampf. Also es gibt da durchaus Akteure und Ansprechpartner in der Politik.
Ja, das sagt der Politikberater Johannes Hilje zu seiner Idee einer europäischen Medienplattform.
Diese Idee einer europäischen Medienplattform, ich finde die immer wieder sehr sympathisch, wenn ich sie höre, frage mich dann aber auch sofort, wie sieht die denn genau aus? Also ab jetzt vom politischen Konzept, was soll denn da zu sehen sein? Welche Anwendungen hat die? Hat Hilje da irgendwie eine konkrete Idee?
Ja, das ist wirklich so eine Grundfrage. Viele finden das sympathisch, aber wenn es darum geht, wie macht man es konkret, dann stehen alle mit großen staunenden Augen da. Also es ist wirklich so. Also Hilje sagt zum einen, es sollen viele Player mit dabei sein, also auch Zeitungen und öffentliche Institutionen wie Museen oder Universitäten sollen ihre Inhalte dort einspielen. Und dann sagt er, es soll eben nicht nur eine Medienplattform sein, wo man Inhalte raufspielt, nicht nur eine reine Abspielplattform, sondern es soll noch viel mehr Nutzungsmöglichkeiten geben.
Erstens ein europäisches Nachrichtenangebot, zweitens ein europäisches Kultur- und Unterhaltungsangebot, sowas wie eine europäische Kochshow oder ein House of Cards aus Brüssel. Drittens Instrumente für politische Partizipation und viertens das Angebot, Europa wirklich anwendbar zu machen für jede Bürgerin und jeden Bürger in Europa, zum Beispiel über ein gescheites europäisches Jobportal, was es auch heute noch nicht gibt, aber die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist ja immer ein großer Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger, der hervorgehoben wird und deswegen stelle ich mir sogenannte Apps vor, wie ein Jobportal, was zum Beispiel einer deutschen Schülerin dann ermöglichen würde, einen Ferienjob in Portugal zu finden.
Schade, dass man den Blick nicht sehen kann. Man müsste Fotos dazu senden können, wie du während dieses Tons immer
Ich finde es ganz spannend, weil einerseits finde ich das sehr visionär zu sagen, wir machen halt nicht sozusagen eine EU-Mediathek, sondern wir machen tatsächlich eine europäische Medienplattform, was ganz anderes ist, was ich jetzt verstanden habe. Und andererseits ist es ja aber auch so ein bisschen sehr utopisch, oder? Also netter Gedanke, aber Europa und seine Projekte sind jetzt nicht gerade für eine effiziente, schnelle Lösung in der Umsetzung bekannt. Wir reden ja noch gar nicht von der Einigung. Für wie realistisch hättest du es denn, sowas umzusetzen?
Also ich sehe es ambivalent, weil man braucht ja Utopien. Ohne Utopien kann man nichts Neues entwickeln. Insofern finde ich das schon okay. Aber wir hatten es ja eingangs schon erwähnt, die Idee so einer Plattform, die ist schon seit längerem im Gespräch. Zum Beispiel der Mediensoziologe Volker Grasmuck, der macht schon seit Jahren, macht er sich Gedanken über EPOS. European Public Open Spaces ist ein Modell. Dann Wolfgang Blau von Condé Nast International, den hatten wir hier dazu interviewt vor gut einem Jahr. Der hatte sich auch für so etwas ausgesprochen. Dann der ARD-Vorsitzende Wilhelm hat das im letzten Jahr angeregt, haben wir auch hier drüber gesprochen. Also da ist immer viel Bewegung, aber wie du schon richtig sagst und denkst, die konkrete Umstellung, die ist immer noch im Wagen. Wie macht man es? Ich habe dazu mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Gürow gesprochen, die ja eine Verfechterin bekanntermaßen der Europäischen Republik ist. Also könnte man denken, auch eine Verfechterin der so einer Plattform. Sie hat sich dazu ihre Gedanken gemacht. Hören wir gleich was dazu. Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über die Idee einer europäischen Medienplattform, wie sie zuletzt der Politikberater Johannes Hilje in seinem Buch Plattform Europa vorgeschlagen hat und darüber, wie man so etwas überhaupt umsetzen kann.
Jetzt würde ich gerne noch eine andere Frage stellen, weil sozusagen, also bevor irgendwie ist das Konzept gut und wie machen wir das eigentlich, sollte man sich vielleicht auch fragen, gibt es überhaupt ein Publikum dafür? Also weiß man, dass Menschen so eine Plattform interessiert und die sie auch nutzen?
Ich finde die Frage sehr interessant und sehr berechtigt. Denn man könnte sich ja fragen, ist das jetzt eine Idee von ein paar Intellektuellen, die sich zu Recht Sorgen machen über die Zukunft Europas? Und würden die meisten Menschen nicht auch ganz gut ohne auskommen? Die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero sagt, man müsse das tatsächlich überdenken, man müsse das machtpolitisch sehen. Sie meint, solange die strukturellen Voraussetzungen für so eine Plattform nicht geschaffen sind, ist für den Alltag betrachtet so eine Plattform für viele Leute in der eigenen Wahrnehmung eigentlich gar nicht so relevant.
Wenn die Leute nicht in dem, was sie angeht, unmittelbar betroffen sind, dann haben sie vielleicht ein kulturelles Interesse oder so, auf so eine Plattform zu gehen, aber nicht das Interesse, dass auf dieser Plattform etwas verhandelt wird, was sie unmittelbar berührt. Medium funktioniert immer dann, wenn meine eigenen Interessen berührt sind. Damit das aber funktioniert, müsste gegeben sein, dass auch bestimmte Politikbereiche einfach europäisch institutionalisiert werden, und zwar genauso europäisch institutionalisiert, wie wir 1992 den europäischen Markt europäisiert haben und genauso wie wir 2002 verschiedene Währungen zu einer Währung gemacht haben, und zwar beide Male mit Stichtagsregelung.
Du merkst, Markus, wir führen so ein bisschen die Debatte von der ersten Hälfte fort, also das Verhältnis zwischen digitaler Technik, Anwendungen und die gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Wer prägt eigentlich was?
Genau, und Ulrike Gero meint eben, man müsse erstmal den nächsten Schritt zur europäischen Integration gehen, also die Gesellschaft sozusagen verändern, und dann wäre quasi auch der Überbau dran, also so eine Plattform.
Wenn wir morgen eine europäische Arbeitslosenversicherung einführen würden, dann wird es jetzt wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen Gerede darüber geben, aber in 20 Jahren wäre das genauso normal, dass das Arbeitslosengeld halt von Brüssel oder aus Luxemburg kommt. Und dann hätten wir auf so einer Plattform natürlich die Möglichkeit, einen europäischen Dialog darüber zu führen, wie hoch soll das denn sein? Und das wäre eine europäische institutionalisierte Demokratie, für die dann so eine europäische Plattform natürlich ideal und geradezu notwendig wäre.
Tja, wie realistisch? Nee. Wie realistisch schätzt du? Wie realistisch schätze ich? Ja.
Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil wir jetzt gerade immer wieder die Frage stellen, wie setzt man das eigentlich konkret um? Und die Antworten, die ExpertInnen geben, sind eigentlich immer, wir müssen sozusagen noch eine Metaebene höher gehen, wir müssen die Politik erst ändern, da beißt sich die Katze auch so ein bisschen in den Schwanz.
Stimmt.
Wie realistisch ist es denn tatsächlich? Das ist ja die Frage, ja. Das umzusetzen oder den politischen Willen zu fordern, das umsetzen zu wollen.
Ich sag mal eine Binse, ne? Man braucht politische Mehrheiten.
Ach nein, ah, okay. Okay.
Und wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland zum Beispiel, muss es natürlich auch politisch sanktioniert sein, dass man so etwas will. Also ich glaube, so eine Struktur muss man schon von oben auch mit implementieren, dass es sozusagen politisch sanktioniert ist, auch wenn es über Gebühren laufen soll. Sowas legt ja die Politik fest. Was mir bei dieser Diskussion empfiehlt, sind so konkrete Vorstellungen, also richtig konkrete Vorstellungen. Wie mache ich das jetzt konkret ganz praktisch? Also Johannes Ilje zum Beispiel schlägt vor, dass in diesem Newsroom alle europäischen Länder zuliefern und dass man dann zum Beispiel eine Übersetzungssoftware nimmt, mit der alle anderen angeschlossen sind, die spezielle Sprache nicht verstehen. Er sagt, also die EU müsste unbedingt investieren in Übersetzungstechnologien, um uns zu integrieren. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht wäre es auch eine gute Idee, mit kleineren Projekten, die aber auch sanktioniert sind, so etwas wachsen zu lassen, um zu sehen, wie es funktioniert, sogenannte Showcases. Aber wie gesagt, die politischen Mehrheiten müssen dennoch da sein. Ulrike Gero meint allerdings, fand ich ganz interessant, dass das Bewusstsein dafür langsam wächst, weil sie hat beobachtet, dass die Leute immer mehr merken, dass uns das auch angeht, was im Nachbarland passiert. Also nehmen wir diese Gelbwesten-Proteste, die in Frankreich anfingen, dann in Italien sozusagen weitergingen. Und wir merken, das berührt uns auch.
Über so ein paar Schlaufen haben wir längst kapiert, dass die Öffentlichkeit oder das, was in den anderen Ländern verhandelt wird, uns selber anspringt. Und das bricht gerade auf, und dieses Aufbrechen einzufangen und zu sagen, ja, dann lass uns das doch mal auf einer europäischen Plattform auch gemeinsam verhandeln, das ist jetzt, glaube ich, genau die historische Sekunde, in der diese Zeitgenossenschaft ist.
Ja, und das gilt es jetzt einzufangen, meint sie. Große, wichtige Gretchen-Schlüsselfrage jetzt an dich, Markus. Ja. Würdest du das nutzen? Würde dich das interessieren oder fehlt dir das überhaupt?
Ich stelle gerade fest, dass ich dasselbe mache wie die Expertin hier gerade, dass ich vor allen Dingen denke, ich bin theoretisch daran interessiert. Also ich finde das eine total gute Idee, dass es so eine Plattform gibt. Also auch mit den ganzen, nicht nur als Mediathek, sondern dass man die ganzen Dinge, also dass man Europa nutzen kann. Das würde ich vielleicht tatsächlich sogar nutzen. Aber was dieses Mediending ging, würde ich mir wünschen, dass die EU tatsächlich, wie Frau Guillot das gerade gesagt hat, im Nachrichtenalltag erlebbarer wird. Und da vielleicht ist tatsächlich der richtige Weg sowas wie Euronews, aber halt man kann es gucken oder es ist halt irgendwie in der menschlichen oder in unserem Alltag integriert. Da kann so eine Plattform bestimmt helfen. Ich frage mich immer auch, ist da Platz für fiktive Inhalte? Und kann mir vorstellen, wenn man so eine europäische dann halt Medienausbildplattform hat, dass das auch ganz gut geht, weil man hat einen größeren Gesamtmarkt und dann werden die Produktionen vielleicht auch besser und lassen sich vergleichen. Wo ich total skeptisch bin, ist, wie wird die App, die Software, die Plattform dafür aussehen? Die Bedienbarkeit muss wirklich sehr, sehr, sehr gut sein. Es muss so einfach sein wie halt eben die Standards in der Industrie, Netflix, Spotify etc. etc. Und was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, dass die Plattform nicht eine eigene Plattform bleibt, sondern dass das auch daran gedacht wird, was auch immer wir da machen, das muss immer auch in den anderen Dingen stattfinden. Also es gibt diese Diskussion, soll man bei Facebook sein, soll man bei Twitter sein, soll man auf YouTube sein? Und ich glaube, für einen politischen Alltag und einen Lebensalltag ist die Antwort momentan ja. Und wenn man so etwas denkt, dann sollte das nicht ein Ghetto oder ein Silo sein, dann sollte es etwas sein, was auch nach draußen gehen kann und dort stattfindet. Also meinetwegen auch nur über die Inhalte. Das muss mitgedacht werden.
Ich finde, um auch ein Fazit zu sagen, vielleicht was jetzt dran wäre, wären wirklich so Showcases oder Beispiele, nächster Schritt, dass sich jemand nach vorne traut oder meinetwegen auch Gelder dafür bewilligt werden, dass man ein Modell vielleicht erstmal im Kleinen oder über einen bestimmten Content-Bereich erstmal ein Modell schafft und guckt, wie das funktioniert, sodass es aus sich herauswachsen kann. Das würde ich mir wünschen als nächstes Schritt. Also nicht, dass noch jemand kommt, der sich das jetzt auch noch wünscht, eine Plattform, sondern dass jetzt jemand kommt, der sagt, okay, ich habe jetzt mal eine Idee, wie wir in den nächsten Schritt gehen können, um das umzusetzen.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Hausaufgabe zum nächsten Mal. Genau. Bitte schaffen Sie eine europäische Medienplattform.